Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Der Freitag war der Tag, an dem das ganz große Drama in New York begann. Alexander Zverev saß um 14:30 Uhr, als sein Spiel hätte gestartet werden sollen, oberkörperfrei in seiner Suite im Arthur Ashe Stadium und hat Tennis geguckt, war fröhlich, schaute auf sein Handy und guckte, ja, gelangweilt rein eigentlich. Und keiner wusste, was war passiert. Es ist eine ganze Menge passiert gestern. Stefanos Tsitsipas hat auch noch ein ganz episches Match gegen Borna Coric verloren. Wir haben einige wirklich sehr interessante Matches gestern gehabt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Breakfast at Flushing, unserem Fast Daily, hier zu den US Open von Chip and Charge bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und auch noch ein ganz kleines bisschen unsicher, was da gestern alles passiert ist. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Ja, guten Morgen, Andreas.
Ja, wir müssen das mal ein bisschen ja auseinanderklamüsern, was da gestern passiert ist. Eigentlich war alles bereitet nach dem Angelique-Kerber-Match für Alexander Zverev und Adrian Manarino. Sie hätten so gegen 20.30 Uhr deutscher Zeit auf den Platz kommen sollen. Dann war es 21 Uhr und im AFS-Stadium war auch ein Match. Und da lag Alexander Zverev auf seiner Liege und freute sich des Lebens. Und niemand wusste, was da jetzt los war. Nach und nach tropften Informationen rein, dass eventuell um 23 Uhr gespielt werden soll, deutscher Zeit, also 17 Uhr US-amerikanischer Zeit, Eastern Standard Time. Und dann wusste immer noch keiner, warum ist das so? Zverev kann ja wohl spielen, der schaut fröhlich rein, was ist mit Manarino? Und dann kamen die Gerüchte auf, ja, was ist denn jetzt hier mit ihm? Er gehört zu den 11 Spielern und Spielerinnen, die mit Benoit Paire Kontakt hatten und die dann ein neues Protokoll unterschreiben mussten, wonach sie nur zu ihren Matches rausgefahren wurden auf die Anlage. Philipp, das ist so erstmal der erste Teil. Was ist der zweite Teil?
Na, ganz kurz. Wir wussten zu dem Zeitpunkt auch schon, dass Kirsten Flipkens, die anscheinend auch zu dieser Gruppe der 11, so nenne ich sie jetzt mal, gehörte, dass die auf ihrem Hotelzimmer saß und da nicht mehr rauskam. So hat sie es zumindest kommuniziert. Und jetzt haben wir seit dieser Situation am gestrigen Abend verschiedene Informationen bekommen. Die nichtssagende Information kam von den US Open. Es gibt also mal wieder eigentlich keine Transparenz. Jetzt kann man argumentieren, okay, bei solchen Geschichten sollte vielleicht auch keine Transparenz herrschen, aber es scheint mir so, dass die Spieler und Spielerinnen selber nicht mal genau wissen, was passiert ist. Also wir glauben von dem, was wir uns jetzt zusammen klamüsert haben, dass es Differenzen in der Auffassung gab zwischen den, ja, zwischen den Gesundheit oder den Angestellten der Gesundheitsämter der Stadt New York City und des Landes New York. Denn New York ist ja ein eigener Bundesstaat, der einiges größer als New York City. Und da scheint es unterschiedliche Auffassungen darüber gegeben zu haben, wie mit diesen Fällen umgegangen wird. Anscheinend hätten es die Landesangestellten ganz gerne gesehen, wenn diese Spieler nie am Turnier teilgenommen hätten. Dann hätten die US Open die allerdings schon vor dem Start aus dem Turnier nehmen müssen. Dann wären sie alle mit Benoit Paire rausgegangen. Die Stadtangestellten und auch die US Open haben es anscheinend so gesehen, dass die eben in dieser neuen Bubble weitermachen konnten. Und jetzt scheinen sich aber zumindest bei denjenigen, die jetzt in ihren Hotelräumen erstmal sitzen, die Landesangestellten durchgesetzt zu haben. Und um diesen, sagen wir jetzt mal, Komplex hat es dann anscheinend gestern Nachmittag noch Verhandlungen gegeben. Wie die jetzt endgültig ausgegangen sind, wissen wir auch nicht. Aber ich denke, Chance ist ganz gut, dass nach seiner Niederlage Adrian Manarino auch erstmal für längere Zeit in seinen Hotelraum einziehen darf.
Das ist relativ sicher, dass er im Hotelraum bleiben muss bis nächsten Samstag. Die anderen Spieler und Spielerinnen müssen auch noch bis nächsten Samstag bleiben, bevor sie dann endlich aus dem Hotelzimmer raus dürfen und dann nach Europa können, um dort dann an der europäischen Sandplatzsaison teilzunehmen. Also die 11 Spielerinnen und Spieler, die rund um Benoit Paire mit ihm Kontakt hatten, die müssen bis nächste Woche Samstag auf jeden Fall auf ihrem Hotelzimmer bleiben und werden isoliert von allen anderen und dürfen dann auch kein Flugzeug betreten. Und dann gab es gestern schon wildeste Gerüchte, Kirsten Flipkens sei am Flughafen gewesen und es gäbe Gespräche, dass Adrian Manarino gesagt habe, er würde nur antreten, wenn die anderen ein Flugzeug betreten dürften nach Europa. Also es war eine ganz, ganz wilde Geschichte gestern. Aber es ist wohl wirklich so, dass es so ein bisschen Kompetenz-Hickhack gestern gab zwischen New York City und New York State. Und das wurde dann aber aufgeklärt. Alexander Zverev hätte sagen können, nein, ich möchte jetzt spielen, und dann hätte Manarino nicht spielen können. Aber Zverev hat gesagt, nein, wir warten so lange, bis Manarino spielen darf, und dann spielen wir. Und dann wurde es auf 17 Uhr verlegt, und um 17 Uhr spielten Alexander Zverev und Adrian Manarino auch. Und Adrian Manarino und Alexander Zverev spielten im ersten Satz auch so. Und damit kommen wir jetzt auf das Sportliche zu sprechen. Sie spielten im ersten Satz auch so, als seien sie 3 Stunden lang zurückgehalten worden von Offiziellen. Es war nämlich kein gutes Spiel. Alexander Zverev hatte die Favoritenrolle inne, das war von vornherein klar, aber er hatte im ersten Satz eine ganze Zeit gebraucht, um in dieses Match zu kommen. Hatte viele Doppelfehler geschlagen, alleine 7 Stück im ersten Satz, hatte nur 2 Asse. Der erste Aufschlag kam nicht so, wie er das wollte. Und den Satz verlor er mit 6-7, mit 4-7 im Tiebreak. Manarino konnte auch noch bis zur Mitte des zweiten Satzes wirklich gutes Tennis spielen. Aber Zverev holte sich irgendwann das Break, sein Aufschlag stabilisierte sich. Er konnte in den zweiten Satz mit 6-4 gewinnen. Dann verletzte sich Borna Coric leicht an den Adduktoren, konnte nicht mehr zu 100% aufschlagen, konnte sich nicht mehr zu 100% bewegen. Zverev spielte deutlich besser und gewann am Ende mit 6-7, 6-4, 6-2, 6-2. 1,5 Sätze war das kein gutes Tennis, hat Zverev selber auch hinterher im Eurosport-Interview gesagt. Aber er ist durchgekommen und er hat sich durchgebissen und er hat sich in diesen so strangen Momenten durchgesetzt an diesem Freitagabend. Das war eine kleine Reifeprüfung für Zverev.
Ja, und zwar natürlich ein Match der zwei Hälften und eines, in dem beide Spieler gezeigt haben, wie sie das Match gewinnen mussten. Denn Manarino hätte hier keinen Schönheitswettbewerb gewonnen. Das ist auch klar. Manarino ist jemand, der, quirky würde man das wahrscheinlich im amerikanischen Englisch nennen, der so ein bisschen eigenes Spiel hat, fast ein bisschen exzentrisches Spiel hat. Und wenn er das Match gewonnen hätte, dann hätte er es eben auf die dreckige Weise gewonnen. Einfach indem er ganz viel das Tempo variiert hätte, indem er die flachen Courts für sich ausgenutzt hätte, indem er den Court mit Winkeln geöffnet hätte. Und indem er darauf gebaut hätte, dass Zverev beim Aufschlag nicht so reinkommt und sich dann eben in den Grundlinienduellen entnerven lässt. Und das ist ihm ja durchaus auch gelungen in dem Match. Aber am Ende hat sich A gezeigt, dass Zverevs Aufschlag hier natürlich in dem Matchup total entscheidend ist, und B, dass Zverev auch einfach physisch in einer etwas anderen Klasse unterwegs ist als Manarino. Er konnte ihn dann ja doch aussitzen von der Grundlinie, und das konnte Manarino dann, hätte er sowieso wahrscheinlich, oder wegen der Verletzung konnte es nicht mitgehen, aber ich glaube auch nicht, dass er es ohne Verletzung hätte wirklich mitgehen können. Ich denke, Zverev hätte spätestens in 5 gewonnen. Und so sehen wir natürlich, wie unterschiedlich Tennis immer gespielt wird und wie unterschiedlich man auch Matches gewinnen kann. Aber es hat sich am Ende schon gezeigt, warum Zverev hier der Favorit war, aber eben auch, warum Manarino jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich unter seinen Lieblingsgegnern auf der Tour steht.
Zverev hat im ersten Satz mit einer Aufschlagquote von 57% aufgeschlagen. Das war nicht gut. 7 Doppelfehler, 5 Asse hat er im ersten Satz geschlagen. Im zweiten Satz war es dann schon besser. 70% erster Aufschläge drin. Im dritten Satz 74%. Und im vierten Satz war es dann nochmal schlechter mit 55%. Aber man hat gesehen, er baut natürlich sein Spiel rund um seinen Aufschlag auf. Und der war wackelig in den ersten 1,5 Sätzen. Das dauerte wirklich, bis er dann seinen Platz gefunden hatte, beziehungsweise sein Spiel gefunden hat. Und du hast es gesagt, Manarino hat eine Kunst, den Gegner schlecht aussehen zu lassen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, weil das war etwas, Manarino hat seinen Stiefel durchgespielt und Zverev hat nie so richtig in den ersten 1,5 Sätzen gewusst, was er machen soll. Und dann, als er ihn geknackt hatte, als er das erste Break geholt hatte, da wurde er dann auch ruhiger und dann, wie gesagt, sein Aufschlag kam dann auch zurück und alles war in Butter. Aber Manarino hat es 1,5 Sätze tatsächlich geschafft, dass Zverev aussah wie jemand, der so ein bisschen das Tennisspielen verlernt hat.
Ja, das ist aber die Kunst von Manarino. Bei dem hat es ja auch wirklich lange gedauert, bis der sich in den Top 100 etabliert hat. Ich glaube, das ist erst so richtig passiert nach dem damals etwas legendären Wimbledon-Turnier 2013, wo er zu denjenigen gehörte, die davon profitiert haben, wie das Draw auseinandergefallen ist. Und seitdem hat er sich festgesetzt eigentlich in den Top 100. Und ich wollte gerade nochmal schauen, ich meine, dass sein einziger Turniersieg, nee, aber sein größtes Finale kam damals 2017 bei den Japan Open. Und Japan Open sind immer eins der schnellsten Turniere auf der Tour, was den Belag angeht. Und der Ball springt auch kaum hoch. Und da hat man ahnen können, dass wenn die Tour nur auf sowas gespielt wird, nur auf, ja, sagen wir mal so den Belegen der 80er oder so, dass er wahrscheinlich jemand wäre, der sogar in den Top 10 kratzen könnte. Einfach, weil ihm das so entgegenkommt. Und das hat er hier in dem Match gezeigt. Und das ist eigentlich auch eine der coolen Sachen des Tennis, dass ja, klar, jemand wie Zverev ist physisch dreimal talentierter als ein Mannarino, aber Mannarino hat eine Weise gefunden, um sich als Tennisspieler zu etablieren über 10 Jahre oder fast 10 Jahre in den Regionen der Top 100, dadurch, dass er in der Lage ist, das Spiel hässlich zu machen. Und das kennen wir eigentlich auch aus anderen Sportarten. Und ich glaube, da kann Mannarino auch mit all den Umständen, die es natürlich gegeben hat, durchaus sehr zufrieden sein mit seinem Auftritt.
Mannarino hat hinterher gesagt, das passt für ihn. Er hat ordentlich gespielt und er durfte spielen, und dass er am Ende spielen konnte, war für ihn dann ja etwas wie eine Erlösung. Er muss auf jeden Fall jetzt bis Samstag auf dem Hotelzimmer bleiben. Eigentlich wollte New York City den Spielerinnen und Spielern dann noch irgendwo einen Sandplatz verlegen, damit sie dort wenigstens trainieren können. Aber da hat der Staat New York gesagt, nee, machen wir nicht, und hat jetzt gesagt, sie müssen auf ihrem Hotelzimmer bleiben, und die nächsten 7 Tage werden die französischen Spielerinnen und Spieler, beziehungsweise auch Kirsten Flipkens, die mit Benoit Paire Kontakt hatten, dann noch isoliert von all den anderen und können dann erst Richtung Europa aufbrechen. Alexander Zverev steht...
Nochmal ganz kurz dazu, weil ich bin jetzt wirklich, ich habe es gerade zu dir auch im Vorgespräch gesagt, ich bin sehr gespannt, wenn jetzt nochmal ein Corona-Fall auftaucht. Nicht unbedingt ein Spieler oder Spielerin, aber jemand im direkten Umkreis. Wird der Spieler oder Spielerin rausgenommen und muss der Spieler oder Spielerin unter Umständen dann so lange in Quarantäne, dass er oder sie sogar das Turnier in Rom verpassen würde? Also da werden die US Open beten, dass es da keinen Fall mehr gibt, denn dann, denke ich, wird die Diskussion erst recht losgehen.
Dann kriegen wir richtig Ärger. Und dann kriegen wir richtig Diskussion, ja. Und das ist jetzt ja schon inkonsistent alles gehandelt. Also wir haben am Anfang Benoit Paire gehabt, der rausgenommen wurde. Wir haben Hugo Delien gehabt. Wir haben, wer war es noch?
Guido Pella
gehabt, die nicht rausgenommen worden sind, die weiterspielen konnten, die antreten konnten. Wir haben die 11 Spielerinnen und Spieler gehabt, die zwischendurch ein strikteres Protokoll unterziehen mussten. Dann haben wir gestern diesen Fall gehabt, und da darf tatsächlich nichts mehr passieren. Stell dir vor, jemand wie Novak Djokovic hat dann jetzt noch Probleme, wobei der müsste jetzt im Moment Antikörper haben, weil der hatte Corona schon. Aber das, wenn jetzt einer der großen Spieler oder Spielerinnen das jetzt bekommt, und dann kommen die US Open wirklich in Erklärungsnot. Sie wollten das unbedingt durchziehen, dieses Turnier. Und bis jetzt bis jetzt ist das Turnier halbwegs gut gelaufen, aber da darf jetzt wirklich gar nichts mehr passieren. Und manche Spielerinnen und Spieler können schon sagen, hier ist mit zweierlei Maß so ein bisschen auch gemessen worden.
Ja, ich würde sagen, sie haben jetzt ihr blaues Auge. Jetzt ist die Frage, was danach passiert. Und es gab ja schon, nachdem diese Spieler und Spielerinnen nicht rausgenommen wurden, Beschwerden, zum Beispiel von einem Noah Rubin, der wohl reingerutscht wäre ins Hauptfeld, wenn so gehandelt worden wäre, wie es einst wohl mal kommuniziert worden war, nämlich dass diese Spieler dann aus dem Herrendraw rausgenommen worden wären. Und das hat nicht für so große Wellen gesorgt, weil er eben in Anführungszeichen nur Noah Rubin ist. Aber ich kann mir vorstellen, wenn jetzt Ähnliches hier passiert, dann wird wahrscheinlich wirklich die Kacke am Dampfen sein.
Ja, ich glaube, so können wir es tatsächlich ausdrücken. Alexander Zverev steht im Achtelfinale. Er trifft dort auf Alejandro Davidovic-Fokina. Damit haben wir auch alle nicht so richtig gerechnet. Alejandro Davidovic-Fokina hat sein Match gewonnen in der letzten Nacht gegen Cameron Norrie. 7-6, 4-6, 6-2, 6-1. Nachdem es nach 2 Sätzen aussah, als ob das eine ganz, ganz lange Geschichte werden würde und Norrie im 3. Satz mit 2-1 führte, holte Davidovic-Fokina 11 der letzten 12 Spiele, die es noch gab, und zog jetzt ins Achtelfinale ein. Davidovic-Fokina ist ein Spieler, der uns noch nicht häufig begegnet ist, aber der hier ein gutes Turnier bislang spielt, ein stranges Turnier bislang spielt. In der ersten Runde ein ganz komisches Match gegen Denis Novak in 5 Sätzen gewonnen, dann Hubert Hurkacz aus dem Turnier genommen und jetzt Cameron Norrie. Und jetzt werden wir ihn morgen auf der ganz großen Bühne gegen Alexander Zverev erleben. In 4 Sätzen weiter und ist der nächste Gegner von Alexander Zverev.
Ja, und das Erstaunlichste bei den Resultaten von Davidovic-Fokina sind immer die 4. und 5. Sätze, wenn wir schauen, in der ersten Runde 1-6, 6-0 aus seiner Sicht, dann in der zweiten Runde hat er die letzten beiden Sätze mit 6-2, 6-0 gewonnen und dann gestern mit 6-2, 6-1. Also zum Ende der Matches dreht er auf und zum Anfang befindet er sich durchaus noch in erstaunlichen Matches, denn wer Davidovic-Fokina noch nie gesehen hat, der hat schon ein eigenes Spiel. Er ist jemand, der sehr viele Stopp-Bälle setzen kann. Das hat er auch ziemlich erfolgreich dann gegen Norrie wieder getan. Der auch nicht unbedingt den klassischsten aller Rhythmen im Tennisspiel drin hat. Der sich ja eigentlich seit Jahren ein bisschen schwer tut, wirklich einen Durchbruch zu schaffen. Und den ich hier ganz ehrlich auch nicht in der vierten Runde gesehen hätte. Von dem ich nicht erwartet habe, dass er jetzt einer derjenigen ist, der sich hier gerade hier jetzt durchsetzt. Aber ich glaube, der Court kommt ihm durchaus, oder die Courts vielmehr kommen ihm durchaus entgegen, einfach weil er auch jemand ist, der den Rhythmus variieren kann, weil er auch durchaus einen flachen Ball spielen kann, wenn er möchte, und weil er eben diese Stopp-Bälle hat. Die haben wir im Turnier gesehen, die sind durchaus effektiv. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich eine Chance haben wird gegen Zverev, aber für ihn ist das schon ein Riesenerfolg und für ihn sollte das bedeuten, dass er sich erstmal wirklich einigermaßen weit oben im Ranking etablieren kann und von da dann mal schauen kann, wie weit es nach oben geht.
Aber auch er ist ein Spieler, der seinen Gegner schlecht aussehen lassen kann, wie Mannarino.
Ja, vielleicht wird er mal die Mannarino Plus Variante. Es ist sicherlich nicht unmöglich. Und er war ein sehr guter Juniorenspieler. Das ist jemand, der schon lange auf unserem Schirm ist, auf unserem kollektiven Schirm, aber bisher auch nie richtig den Durchbruch geschafft hat. Und wenn man sich anschaut, wie er spielt, denn ja, er kann die Gegner schlecht aussehen lassen, aber ich bin mir bei ihm auch nicht immer ganz sicher, ob er all die Einzelbausteine wirklich auf dem Level immer zusammengebaut bekommt, wie er sich das vorstellt. Und daher hat es mich jetzt überrascht, dass hier passiert ist. Natürlich, irgendwann jemand mit seinem Talent sollte das schaffen, aber irgendwie ist es schwer vorstellbar, dass er Zverev damit besiegt.
Zverev gegen Davidovic Fokina, das wird morgen eins der vier Achtelfinals sein. Ein weiteres wird zwischen David Goffin und Denis Shapovalov ausgetragen. Goffin siegte ganz klar in drei Sätzen gegen Filip Krajinovic. Das war etwas überraschend, weil Goffin vorher die zwei Matches gegen Krajinovic verloren hatte. Aber dieser schnelle Boden, dieser flache Absprung, der scheint Goffin wirklich sehr, sehr zu gefallen. Und er trifft auf Denis Shapovalov und der hat ein Match gegen Taylor Fritz gedreht. Und wir reden gleich noch um ein anderes gedrehtes Match. Was er eigentlich nicht hätte mehr gewinnen können. 3-6, 6-3, 4-6 und 2-5 lag Denis Shapovalov gegen Taylor Fritz noch schon zurück. Und dann kämpfte er sich aber rein, gewann den vierten Satz mit 7-6, 7-5 im Tiebreak und den fünften Satz mit 6-2. Fritz hat hinterher gesagt, ich habe 3,5 Sätze lang alles richtig gemacht, habe ihm nicht die Tür vor der Nase zugeschlagen. Das ist mal ein großer Fehler gewesen. Shapovalov hat sich hier durchgebissen und hat hier verdient das Achtelfinale erreicht, aber was für ein Match da gestern. Und wenn Tsitsipas gegen Djokovic nicht gewesen wäre, hätten wir über das Match als das Match des Tages gesprochen.
Ja, und ich glaube, es ist ein Match, mit dem beide zufrieden sein können. Für Shapovalov nochmal so ein kleiner Mini-Durchbruch, würde ich sagen. Er hatte natürlich hier schon mal die vierte Runde erreicht und er hat letztes Jahr das Masters-Finale in Paris erreicht. Aber ihm fehlte noch so ein bisschen der Statement-Win, finde ich, bei einem Grand-Slam-Turnier. Vor allem in den letzten 2-3 Jahren. Und das ist einer. Denn das war ein Match, was wirklich schon von seinem Racket entsprungen war. Und wie er das dann noch gemacht hat, war beeindruckend. Und eigentlich war klar, wie er einen Fritz würde schlagen müssen. Einfach indem er den Court ziemlich breit macht, weil Fritz fantastische Schläge und mittlerweile einen immer besseren Aufschlag, aber eben jemand wirklich, den man gut in die Seiten schicken kann, weil er da noch nicht das Niveau erreicht hat, wie an anderen Teilen seines Tennisspiels. Und Fritz seinerseits hat das ziemlich schlau gemacht, hat die bessere Bälle relativ mittig gehalten und hat dann die kürzeren, die er bekommen hat, angegriffen. Und es war vom Spielerischen ein ziemlich spektakuläres Match, was immer eigentlich in beide Richtungen hätte kippen können. Aber als Fritz ist dann bei den 5-2 im vierten hat oder eigentlich auch schon mit dem Break im vierten führte, da muss ich sagen, war ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er das gewinnen würde. Und dann, dass Shapovalov das umdreht, das ist, glaube ich, ein möglicher Knackpunkt für ihn. Goffin ist ein sehr unangenehmer Gegner in der nächsten Runde, einfach weil der die Bälle so früh von einem Shapovalov nehmen kann. Aber ich glaube, sowohl Shapovalov als auch Fritz können aus dem Match rausgehen und können sehr zufrieden sein.
Taylor Fritz, ich hatte gestern schon so ein bisschen meine Lobeshymne auf Taylor Fritz dann vorbereitet, weil ich dachte wirklich, der hat richtig gut gespielt und solange sich das Match, was du gesagt hast, so auf so einem statischen Niveau befindet, also wo er sich nicht groß bewegen muss, wo er seinen Aufschlag hat, wo er seine wuchtigen Grundschläge hat, da ist Taylor Fritz wirklich in den letzten Monaten mit einem Entwicklungssprung versehen gewesen. Aber das, was du gesagt hast hier, dass er in die Ecken geschickt worden ist, dass er, wenn er in die Bewegung gekommen ist, dass er da einfach noch nicht so gut ist, wie wenn das Spiel sich auf einem relativen Bierdeckel befindet, das war gestern tatsächlich noch offensichtlich. Und Schapovalov hat dieses ausnutzen können und hat am Ende in 5 Sätzen gewonnen. Trifft jetzt auf David Goffin, auch ein Match, auf das wir uns, glaube ich, sehr freuen können. Ein Match, was gestern stattgefunden hat, Jordan Thompson hat in 3 Sätzen gegen Michail Kukushkin gewonnen. 7-5, 6-4, 6-1. Und Pablo Carreño Busta hat gegen Ricardas Berankis 6-4, 6-3, 6-2 gewonnen. Novak Djokovic, das müssen wir gerade sagen, bevor das letzte Spiel noch besprochen wird, hat gestern gegen Jan-Lennard Struff gar nichts anbrennen lassen. 6-3, 6-3, 6-1. Struff hat am Anfang mutig gespielt, wollte viel ans Netz kommen, wollte die Punkte kurz halten, hat versucht, Novak Djokovic keine Winkel zu geben. Aber Djokovic, ja, es ist so ein bisschen wie der große Junge vor dem kleinen Jungen steht, ihn mit der Hand weghält und er ihn boxen will, der kleine Junge. So stand Struff gestern vor Djokovic. Es ist unfassbar, was Struff gestern für einen Aufwand aufwenden musste, um gegen Djokovic überhaupt Punkte zu machen. Das war unglaublich. Und Djokovic hat am Ende 6-3, 6-3, 6-1 gewonnen. Struff muss sich nicht beschweren darüber. Auch andere verlieren gegen Djokovic, klar. Aber das war schon erstaunlich, wie sehr Djokovic Struff hier, ja, hat verhungern lassen.
Ich habe zu dem Vorgespräch gesagt, es erinnert mich daran, wie Roger Federer die starken Surfspieler so in den Nullerjahren besiegt hat, allen voran natürlich einen Andy Roddick, wo er einfach wusste, wenn ich diesen Aufschlag zurückblocke, dann werde ich dich in den meisten Grundlinien-Duellen besiegen. Und genauso bekommt Jan Djokovic hin. Es ist nicht so, dass Struff dort keine möglichen Winner schlägt. Und gegen ganz, ganz viele andere Spieler würde er Winner die Linien entlang schlagen oder würde die Cross mit seiner Vorhand reinbekommen. Nur Djokovic ist halt schon hingerutscht und bekommt die Bälle dann halt nochmal mit einem bisschen mehr Schmackes zurück. Und Djokovic, wir können es nur nochmal sagen, vielleicht sollten wir es auch mal zum ersten Mal wieder in diesem Turnier sagen, er ist unter Umständen der Beste, vielleicht nicht der Erfolgreichste, aber der beste Spieler aller Zeiten. Und das sind so ein bisschen Matches, wo man das sieht, wie komplett er ist. Was kriegt er im Moment eigentlich nicht hin? Er hat so einen guten Aufschlag. Return, wahrscheinlich einer der Besten aller Zeiten. Rückhand gehört sowieso auch zu den Besten aller Zeiten. Vorhand hat er sich auf ein enormes Niveau in den Jahren hochgearbeitet. Netz besser, als er früher war. Er ist jemand, der im Kopf einfach fast immer präsent ist. Also da ist Struff einfach an zumindest einem der besten Spieler aller Zeiten gescheitert, der im Moment auf einem hohen Niveau spielt. Und er hat dazu noch einfach ein wirklich unglückliches Matchup. Und er wird nicht der Einzige sein, der in diesem Turnier nicht sonderlich viele Spiele gegen Djokovic macht.
Er ist an der Wand abgeprallt, Jan-Lennard Struff. Und die Wand heißt Novak Djokovic. Djokovic trifft jetzt auf Pablo Carreño Busta, der, wie gesagt, gegen Ricardas Berankis gewonnen hatte. Und dann ereignete sich ganz spät am Abend in New York noch das ganz große Drama. Stefanos Tsitsipas spielte gegen Borna Coric. Und ich gebe zu, wir haben es beide nicht viel davon gesehen, von diesem Match, weil wir geschlafen haben auch. Und weil ich auch tatsächlich nicht davon ausgegangen war, dass das würde ein großes Match werden würden. Borna Coric hatte 5 Sätze gegen Juan Ignacio Londero in den Knochen. Tsitsipas kam quasi ausgeruht von einem 3-Satz-Sieg gegen Maxim Cressy in die dritte Runde. Borna Coric hat das am Ende gewonnen mit 6-7, 6-4, 4-6, 7-5 und 7-6. Und das Heftige ist, Borna Coric lag im 4. Satz mit 1-5 zurück. Hatte beim Stand von 3-5, Entschuldigung, schon 2 Matchbälle abgewehrt, bei 4-5 noch weitere 4 Matchbälle. Das heißt, er hat 6 Matchbälle abgewehrt. Er konnte sich in diesen Tiebreak des fünften Satzes retten und hat das am Ende mit 7-6 im 5. Satz gewonnen. Das wird für Tsitsipas eine ganz, ganz, ganz bittere Pille zu schlucken sein und für Borna Coric ist es ein Statement-Sieg. Das ist ein Statement-Sieg und das ist eines dieser Matches gewesen, worüber wir dann am Ende des Turniers sprechen und sagen, ja, das war eins dieser Matches, wo alle gesagt haben hinterher, das ist eine große Geschichte gewesen und man stelle sich vor, das wäre vor Zuschauern gelaufen, das Match.
Ja, oder es wäre am Nachmittag oder sagen wir so, wenn es mehr Leute hätten sehen können, denn auch in den USA endete es ungefähr gegen 1 Uhr morgens. Also werden jetzt auch nicht alle mehr vor dem Fernseher gesessen haben, aber von dem, was wir gesehen haben, ein erstaunliches Match. Am Ende hatten beide eine bessere Winner als Unforced oder hatten mehr Winner geschlagen als Unforced Errors. Die Ballwechsel sahen sehr lange aus. Ich hätte hier gerne Statistiken gesehen, wie lang hier der durchschnittliche Ballwechsel war. Und beide haben auf hohem Niveau gespielt. Aber man hat auch im 5. Satz gesehen, dass bei Tsitsipas wirklich der Arm und der Kopf gezittert haben, wenn es drauf ankam. Denn auch im 5. Satz hat er immer wieder Chancen gehabt. Und das war erstaunlich, wie er das weggegeben hat. Da waren auch alle Arten von Fehlern dabei. Da waren welche, wo er sich den Ballwechsel perfekt vorbereitet hat und dann irgendwie noch eine Vorhand verzogen hat. Da waren Volleyfehler vorne am Netz dabei. Da waren Aufschläge, die nicht so kamen, wie sie sollten. Und Djuric hat hinten gesessen und hat wirklich einfach alles ausgelöffelt. Wobei, hinten sitzen, ich muss mich korrigieren, wenn man auf das Statistiktableau schaut, dann war am Ende, glaube ich, 63 Mal am Netz. Würde man jetzt auch nicht erwarten, aber ich gehe mal davon aus, dass Tsitsipas ihn auch das ein oder andere Mal hingeholt hat. So war es im fünften Satz. Aber ein erstaunliches Ergebnis. Und Djuric hatte ja hier bei den US Open schon vor, was waren es, 3 Jahren, als er gegen Zverev diesen Sieg in der zweiten Runde hatte. Aber das hier wird für ihn nochmal, denke ich, eine Stufe drüber stehen. Den Tsitsipas, den konnte man hier wirklich als zweiten Favoriten in der oberen Hälfte bezeichnen hinter Djokovic. Und dass er den hier rausnimmt und auf diese Art und Weise, völlig erstaunlich, dass er jetzt 10 Sätze in den letzten beiden Runden in den Knochen hat. Da wird er wahrscheinlich froh sein, dass er jetzt gegen Jordan Thompson spielt und nicht gegen nochmal einen Spieler des Kalibers von Tsitsipas.
9 Stunden hat er jetzt insgesamt in den letzten 2 Matches auf dem Feld gestanden. 120 Mal waren beide zusammen am Netz, 117 Mal ist es am Ende gewesen. Also es wurde ein Match, was auf hohem Niveau geführt worden ist. Und du hast es gesagt, die Winner-Unforced-Error-Statistik sagt dann auch, dass es ein gutes Match war. Dass die Spieler ihre Chance gesucht haben und sie auch gefunden haben. Tsitsipas 59 Winner, 42 Unforced Errors, Djuric mit 53 Winnern und 50 Unforced Errors. Auch hier können wir dann also sagen, dass dieses Match auf hohem Niveau geführt worden ist. Und wie gesagt, wir können es leider nicht komplett rekapitulieren, weil auch wir geschlafen haben. Aber am Ende steht für Borna Djuric ein ganz, ganz, ganz erstaunlicher Sieg. Und er trifft jetzt, wie gesagt, auf Jordan Thompson, könnte im Viertelfinale auf Alexander Zverev treffen. Die 4 machen den 4 Halbfinalisten aus, einen der 4 Halbfinalisten. Die anderen 4 werden ermittelt von Novak Djokovic, Pablo Carreño Busta, Denis Shapovalov und David Goffin. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Damen sprechen. Die hatten eher Business as usual gestern. Naomi Osaka hatte ein ganz enges Match und Angelique Kerber hat stark gespielt. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge, unserem Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Als Angelique Kerber auf den Platz ging im Louis Armstrong Stadium, da war von diesem ganzen Hässel rund um Adrian Mannarino und Alexander Zverev noch gar nichts zu spüren und zu merken. Die beiden waren angetreten kurz nach 18 Uhr, beziehungsweise kurz nach 19 Uhr deutscher Zeit und waren auf den Platz getreten bei 25 Grad, schönstem Sonnenschein und einer Ann Lee, die in der zweiten Runde ja Alison Risk aus dem Turnier genommen hatte. Und Angelique Kerber wird es wahrscheinlich nach hinten gedrängt haben, aber wird sich gedacht haben, ach, ich bin nicht so böse, dass ich nicht auf Alison Risk treffe. Denn sie hat gestern Ann Lee, eine etwas zu erratische Ann Lee, mit 6:3 und 6:4 besiegt und steht jetzt im Achtelfinale. Am Ende des zweiten Satzes hatte sie kurze Probleme mit dem Bein. Sie humpelte und sie sah nicht mehr richtig zu 100% fit aus. Was es im Moment ist, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber Angelique Kerber konnte hinterher lächeln und Richtung Torben Beels, ihrem neuen Coach, gucken, ihrem neuen alten Coach gucken und sich darüber freuen, dass sie ins Achtelfinale eingezogen war. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war so das Match einer sehr erfahrenen Spielerin wie Kerber gegen eine nicht so erfahrene Spielerin wie Ann Lee. Und da hat die Alte der Jungen nochmal gezeigt, ja, so wird Grand Slam Tennis gespielt.
Ja, man kann, glaube ich, zusammenfassen, dass die Höhen von Lee, die waren höher, aber die Tiefen waren um einiges tiefer. Und Lee hat, wenn ich das richtig gesehen habe, am Ende 27 Forehand-Winner da stehen. Das ist für 2 Sätze natürlich eine erstaunliche Statistik. Und man muss sagen, Lee hat enormes Potenzial. Ob sie das denn jemals wirklich komplett wird umsetzen können, das wird dann von den Feinheiten abhängen. Und die Feinheiten, das ist natürlich, worauf sich Kerber spezialisiert hat und die sie dann fast zur Perfektion geführt hat über die Jahre, dass sie eben weiß, wann sie so eine Spielerin aussitzen muss, wann sie selber vielleicht mal aufs Gas drückt, wann sie einfach eine Abwehr agiert, wann es Zeit ist für einen Angriff. Und das sind so Sachen, die hat Kerber, zumindest in den Phasen, wo sie sich selbstbewusst fühlt, wo sie fit ist, die hat sie richtig raus. Und da hat man gesehen, da ist Lee einfach noch ein Stück von entfernt. Trotzdem, Lee kann sich, glaube ich, auf die Schulter klopfen. Ist ja in keinster Weise irgendwie abgeschossen worden. Und Kerber wird froh sein, dass es dann nicht in den dritten Satz gegangen ist, weil dann hätte, was auch immer es am Ende körperlich war, wäre es wahrscheinlich getestet worden. Und jetzt kriegt Kerber ja so eine Herausforderung Deluxe in der nächsten Runde.
Sie wird nämlich jetzt auf Jennifer Brady treffen. Wir sprechen gleich über das Match von Jennifer Brady, aber Angelique Kerber hat gestern, sie hat größtenteils wie die erfahrenere Spielerin ausgesehen, aber du hast es gesagt, Ann Lee, die Höhen waren etwas höher, weil wenn Ann Lee den Ball getroffen hat, dann hat sie ihn erstaunlich getroffen und dann konnte sie wirklich auch Kerber aus dem Platz treiben und Kerber hin und her schicken und mit Winnern dann abschließen. Und Lee hat hier nachhaltig Eindruck hinterlassen. In der ersten Runde schon gegen Arantxa Rus, dann dieses erstaunliche Match gegen Alison Risk. Und Ann Lee, die hat sich ihre Wildcard verdient und ich glaube, von der werden wir noch eine ganze Menge hören.
Ja, also wenn sie so weitermacht, dann will sie in die Top 100 mit, oder da dürfte sie jetzt drin sein, denn ich glaube, sie war eine der Spielerinnen, die eigentlich eine Wildcard hatte. Dann sind genug Spielerinnen rausgezogen. Und dann ist sie noch knapp ins Hauptfeld reingerutscht und mit den Siegen dürfte sie jetzt eigentlich in die Top 100 reingehen. Und ich würde erwarten, dass sie dort bleibt. Frage ist natürlich wirklich, wie erratisch ist sie in ihrer Karriere? Weil nur ein Weltklasse-Schlag hat noch keinen Weltklasse-Spieler oder Spielerin gemacht. Da muss das Gesamtpaket kommen. Und wenn Lee, sagen wir, alles andere auf einem Top-50-Niveau um ihre Vorhand hebt, dann ist sie eine Top-10-Spielerin. Aber wenn alles andere eher Top 100 bleibt, dann wird sie vielleicht nie wirklich groß die Top 50 knacken. Und ich denke, davon hängt es ab. Aber die Vorhand an sich ist sehr beeindruckend. Und wie gesagt, 27 Winner in zwei Sätzen, das wünschen sich die meisten Spieler und Spielerinnen, dass sie das hinbekommen mit einem Schlag.
111. der Weltrangliste ist jetzt im tagesaktuellen Ranking Ann Lee. Und ja, Angelique Kerber trifft auf Jennifer Brady. Und Jennifer Brady ist vielleicht bislang die größte Prüfung, die man in diesem Turnier bekommen kann. Denn Jennifer Brady hat gestern gegen Caroline Garcia überhaupt nichts anbrennen lassen. 6-3, 6-3. Und wir können es nach wie vor nur sagen, was Jennifer Brady für eine Entwicklung durchgemacht hat und mit welcher Selbstverständlichkeit sie durch dieses Turnier bislang cruised. Blinkova 6-3, 6-2, Cici Bellis 6-1, 6-2, jetzt Caroline Garcia 6-3, 6-3. Das ist schon mehr als erstaunlich. Und Jennifer Brady ist eine der zwei oder drei Spielerinnen, die nach Corona jetzt den allerbesten Eindruck gemacht haben. Und Brady, ja, hat sich vom Dark Dark Horse zu einer Mitfavoritin in dieser oberen Hälfte entwickelt.
Ja, unter Umständen hinter Osaka im Moment die Favoritin Nummer 2 oder 3, vielleicht mit Kvitova noch. Denn was in dem Match so erstaunlich war, und es war so gut illustriert, weil Garcia jetzt ja nicht komplett unähnlich zu einer Brady ist, aber Garcia zieht zum Beispiel einfach eine Vorhand wirklich mit ordentlich Tempo durch die Mitte und Brady macht einen kurzen Schritt nach links und zieht die Vorhand nochmal mit 10 Meilen mehr hinten in die Ecke rein. Und das sind, also wenn man sowas beherrscht, das ist einfach erstaunlich. Und sie hat gestern 81% der Punkte, glaube ich, hinter dem ersten Aufschlag gewonnen. Und wir haben darüber gesprochen, wenn Kerber bei Grand-Slam-Turnieren richtig weit kommt, dann ist sie häufig diejenige, die in der Statistik am weitesten vorne ist, wo es darum geht, wie viel Returns sie ins Spiel zurückbekommen hat. Es sind dann häufig so zwischen 85% und 92%. Und genau das wird sie gegen Brady schaffen müssen. Wenn Brady über ihren Aufschlag dominieren kann oder wenn Brady auf ihrem Aufschlag die ganz kurzen Punkte bekommt, dann dürfte Brady das Match in einer ähnlichen Form gewinnen, wie sie es bisher gemacht hat. Wenn Kerber es auf längere Ballwechsel ziehen kann, hat sie natürlich eine Chance. Aber die große Frage ist jetzt, Kerber sieht fit aus, aber die Frage ist, wie matchfit ist sie? Denn Brady, für die dürfte das jetzt Match Nummer 10, glaube ich, sein, seit der Rückkehr. Die dürfte jetzt relativ tough sein, was ihre Matches angeht. Von Kerber wissen wir es noch nicht, das ist Match Nummer 4 und ich denke, das macht schon einen Unterschied. Aber Kerber hat eine Chance, ist keine Frage. Kerber ist hier diejenige, die wirklich schon die großen Erfolge in ihrer Karriere hatte. aber die Form von Brady ist erstaunlich und viel dürfte wirklich von dieser Kombination abhängen. Erster Aufschlag Brady gegen den Return von Kerber. Wer das Duell gewinnt, der dürfte am Ende auch das Match für sich entscheiden.
Jennifer Brady gegen Angelique Kerber ist eins der vier Achtelfinals, was wir morgen erleben werden. Ein anderes ist Shelby Rogers gegen Petra Kvitova und auch hier trifft eine, die ja die großen Erfolge schon gefeiert hat, auf eine, die im Moment in erstaunlicher Form ist. Kvitova gewann gegen Jessica Pegula in der Night Session mit 6-4 und 6-3 und hat das relativ sicher nach Hause gebracht, ähnlich wie Kerber gegen Ann Lee. Shelby Rogers, die cruist im Moment durchs Turnier, die bolzt im Moment durchs Turnier, nachdem sie Elena Rybakina besiegt hat, hat sie jetzt auch Madison Brangle mit 6-2 und 6-4 geschlagen. Es sind ziemlich ähnliche Voraussetzungen hier.
Ja, ich bin gespannt drauf. Rogers wird hier wahrscheinlich eher auf ein etwas längeres Match hoffen, denn Kvitova, die sah schon ein bisschen mitgenommen aus in dem Match hier gegen Pegula, denn wir wissen von ihr, sie ist eine, die mag es wirklich nicht, wenn es heiß und vor allem wenn es schwül wird, ist Asthmatikerin. Als Asthmatiker kann ich bestätigen, dass das dann sehr unangenehm ist, in solchen Bedingungen Sport zu machen. Und daher wird Rogers wahrscheinlich irgendwie auf Match mitten am Tag, richtig heiß hoffen, was sie dann irgendwie über 2,5 Stunden ziehen kann, wo sie dann die Fehler aus Kvitova rausgepresst bekommt. Und sie spielt im Moment wirklich gutes Tennis. Alles an ihrem Spiel ist präzise. Sie hat nicht die, die Power von der Kvitova, aber sie ist auch nicht so weit davon entfernt. Und sie spielt eben so dieses präzise Tennis, kombiniert einfach mit einer konzentrierten Art und Weise im Moment. Und natürlich, sie ist weder so erfahren noch so gut an sich wie eine Kvitova, aber sie macht das hier schon auf erstaunliche Art und Weise im Moment.
Shelby Rogers gegen Petra Kvitova ist das zweite Achtelfinale. Das dritte Achtelfinale werden Annette Kontaveit und Naomi Osaka bestreiten. Kontaveit hat keine Probleme gehabt gegen Magda Linette. Auch Kontaveit sieht hier verdammt gut aus, nachdem sie den ersten Satz gegen Danielle Collins noch in der ersten Runde abgegeben hatte, ist sie jetzt aber im Cruise-Modus. 6-3, 6-2. Und sie trifft auf eine Naomi Osaka, die erstens immer noch einen dicken Verband um den Oberschenkel hat und sich zweitens gestern durchbeißen musste gegen Marta Kostyuk. Sie hat hinterher gesagt, ich bin ein bisschen in Angst davor, wie gut Marta Kostyuk werden kann. Und sie hat einfach so gut gespielt im zweiten Satz. 6-3, 6-7 und 6-2 hat Naomi Osaka auf jeden Fall gewonnen, nachdem sie beim Stand von 2-2 im dritten Satz mehrere Breakbälle abwehren musste, das Spiel dann geholt hat und dann gab es kein Zurückschauen mehr für Osaka. Osaka, die jedes Spiel mit einem anderen durch Polizeigewalt erschossenen Menschen auf der Maske, mit dem Namen eines Menschen auf der Maske auftaucht, hatte gestern dieses Match erzwungen, hat sie es vielleicht.
Ja, apropos Breakbälle, die du gerade erwähnt hattest, die sie da abgewehrt hat zu Beginn des dritten Satzes. Sie hat insgesamt 21 und konnte nur 5 davon nutzen. Wenn sie das natürlich etwas effektiver gestaltet hätte, dann wäre das Match etwas schneller vorüber gewesen. Aber ich war zwischendrin auch der Annahme, hui, das könnte aber heute schiefgehen. Das könnte gegen sie laufen, da zu Beginn des dritten Satzes. Das war erstaunlich. Und man muss sagen, Kostyuk ist eine bessere Spielerin als damals. Sie kam ja auch mit 15 mit diesem Bohai-Auftritt damals bei den Australian Open vor 3 Jahren so richtig auf die große Bühne, hat seitdem nicht mehr so viel gerissen, aber jetzt würde ich sagen, ist sie einfach besser. Sie ist am Netz eine komplettere Spielerin geworden, ihr Aufschlag ist besser geworden, sie ist eine bessere Athletin geworden, also sie hat mittlerweile ein Niveau, wo man denken würde, ja, die könnte in die Top 100 gehen. Ob sie jetzt so gut werden wird, wie Osakas antönen ließ da in ihrem Match, das weiß ich nicht. Aber sie hat auf jeden Fall Osaka ordentlich was geboten. Und Osaka wird bei Kontaveit natürlich nochmal ein höheres Niveau auf der anderen Seite des Netzes haben. Kontaveit ist quasi schon die ausgewachsene Variante. Ob Kontaveit das gewinnen kann, ich bin gespannt. Wenn man sich jetzt nur den Turnierverlauf bisher anschaut, dann hat sie leicht besser gespielt als Osaka. Und man würde denken, dass sie eine ganz gute Chance hat. Aber da dürften dann auch schon so Faktoren mit reinkommen, wie Osaka ist diejenige, die schon 2 Grand Slams gewonnen hat, die einfach mehr Erfolge in ihrer Karriere hatte. Also wahrscheinlich geht Osaka irgendwie so als 60-40 Favoritin in das Match, aber unmöglich ist es nicht. Sicherlich, dass Kontaveit das gewinnt.
Annette Kontaveit gegen Naomi Osaka auch ein Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das in der Night Session erleben werden oder das von Shelby Rogers gegen Petra Kvitova am morgigen Tag. Wir werden heute dann natürlich darüber informieren bei Twitter, Facebook und Instagram Richtung des späteren Abends. Eine Partie haben wir noch, die wir besprechen müssen. Das ist die Partie im Achtelfinale zwischen Julia Putintseva und Petra Martic. Putintseva hat gestern gegen Alexandra Sasnovic im ersten Satz überhaupt kein Bein an die Erde bekommen, hat sehr, sehr erratisch gespielt mit sehr vielen Fehlern. dann hat ihn Cord einfach nicht getroffen. Sasnovic braucht den Ball einfach nur reinbringen. Ab dem zweiten Satz änderte sich das komplett. Putintseva übernahm das Match und hat am Ende in 3 Sätzen verdient gewonnen. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass Putintseva dieses Match nach dem ersten Satz noch gewinnen würde. Sasnovic ist eine ehemalige Top-20-Spielerin, kommt sicherlich irgendwann wieder zurück. Aber dass Putintseva das gestern holen konnte, das Match, das war schon beeindruckend. Und sie trifft auf Petra Martic. Die hat gestern gegen Varvara Gracheva gar nicht viel gemacht. Sie hat am Ende 8 Winner, 6 Unforced Errors. Sie hat einfach Varvara Gracheva machen lassen und die hat alles gemacht. Die hat sowohl die Winner als auch die Fehler geschlagen. Martic musste den Ball im Spiel halten, hat selber wenig Risiko ist sie eingegangen, hat 6-3, 6-3 gewonnen. Martic, wir sagen es von Anfang an, hier mit der ganz großen Chance auf ein Grand Slam Halbfinale.
Und ich fand, dass sie jetzt auf den größeren Courts besser zurechtkam. Die sind ja anscheinend ein bisschen langsamer als die Courts außen. Und Martic ist jetzt nicht unbedingt eine Schnellcourt-Spielerin, sondern die mag schon, wenn sie die Punkte etwas konstruieren kann auf einem langsameren Platz. Und das dürfte ihr da doch entgegengekommen sein. Sie geht natürlich als Favoritin ins Match gegen Putintseva. Das Erstaunliche an Putintseva, die hat jetzt, glaube ich, im Renommee 2 Grand-Slam-Viertelfinals und ein Achtelfinale stehen, würde man jetzt auch nicht unbedingt denken. Und sie hat hier natürlich die Chance, nochmal 3. Viertelfinale draufzulegen. Aber da wird sie sich nicht so Aussetzer leisten dürfen wie im ersten Satz. Da würde ich zustimmen, da sah es nicht so aus, als wenn sie eine große Chance hat. Danach hat sie das Match dann wirklich mit der Rückhand an sich gezogen gegen Sasnovic. Und hier trifft sie dann allerdings auf eine ganz andere Art von Rückhand, denn Martic hat einfach einen sehr guten Slice und ich vermute, dass Martic damit das Match dann kontrollieren kann und vermutlich ins Viertelfinale einzieht.
Petra Martic im Moment ja mit einer richtig guten Leistung und trifft auf Julia Putintseva. Brady Kerber, Putintseva, Martic, die werden eine Halbfinalistin ausmachen. Naomi Osaka, Annette Kontaveit, Shelby Rogers und Petra Kvitova werden die 2. Halbfinalistin ausmachen. Es fügt sich zu einem richtig guten Turnier, auch wenn die ganz großen Namen, auch wenn 6 der Top-10-Damen hier im Moment fehlen. Kommen wir auf den Tag heute zu sprechen. Dominic Thiem wird in der Night Session im 2. Match gegen Marin Cilic antreten. Vorher Madison Keys gegen Alize Cornet. Am Nachmittag spielt Daniil Medvedev gegen JJ Wolf. Und dann, ja, wahrscheinlich das Match des Tages, Sloane Stephens gegen Serena Williams. Dass Sloane Stephens in der 3. Runde ist, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Und jetzt hat sie so langsam wieder die Form, wo man sagen könnte, vor 3 Jahren, das ist gar nicht so lange her.
Ja, fand ich auch erstaunlich, wie gut sie in den ersten beiden Runden gespielt hat. Sie ist eine derjenigen, der ich fast immer zutraue, Serena zu besiegen. Allerdings sah Serena auch nicht so schlecht aus. Und trotzdem sind es einfach im Moment zwei eher Unbekannte, die hier aufeinandertreffen und fast auch ein bisschen unterm Radar laufen, trotz des Statuses, den sie haben. Und ich bin gespannt, wer sich da am Ende durchsetzt.
Auf dem Louis Armstrong Stadium wird erst Maria Sakkari gegen Amanda Nisimova eröffnen, danach Bautista Agut gegen Pospisil, Marton Fucsovics gegen Frances Tiafoe, Victoria Azarenka gegen Iga Swiatek und Onsala Burr gegen Sofia Kenin. Auch ein sehr, sehr schöner Tag, der sich da heute entfalten sollte. Auf Azarenka gegen Swiatek bin ich sehr gespannt, weil Azarenka, ja, die macht im Moment wirklich einen fantastischen Eindruck.
Ja, dürfte auch, glaube ich, zu gut sein im Moment für Swiatek. Einfach die Art, wie sie wieder die Grundlinien auf höchstem Niveau abdeckt, das denke ich, wird eine Swiatek leicht in den Wahnsinn treiben. Also es dürfte an Azarenka gehen. Interessant dürfte das Match auch danach werden. Kenin gegen Jabeur, Viertelfinale Australian Open, sind sie aufeinander getroffen. Ich traue Jabeur hier mehr zu als im Viertelfinale der Australian Open, aber Kenin, ja, für die wird das wahrscheinlich jetzt auch eine spannende Hürde werden. Wenn sie Jabeur auch überspringt, dann müssen wir sie vielleicht auch mit reinheben in den Kreis der Mitfavoritinnen hier.
Sofia Kenin, die tatsächlich immer mal wieder übersehen wird. Eine Nachricht gerade noch. Laura Siegemund und Vera Zvonareva haben gestern das Viertelfinale im Damendoppel erreicht. Und ich habe zwischendurch einen lustigen Tweet gelesen. Ich habe gesagt, wer sich gewundert hat, dass das Magnetfeld der Erde für eine Stunde lang nicht ganz zu 100% da war. Laura Siegemund, Vera Zvonareva, Sofia Kenin und Viktoria Azarenka haben zusammen auf einem Platz gestanden. Das war gestern ein sehr schönes Match. 7-6-6-3 für Siegemund und Zvonareva. Damit habe ich nicht gerechnet. Sie könnten jetzt auf Mertens Sabalenka treffen. Die müssen gegen Jessica Pegula und Shelby Rogers noch antreten. Das Damen-Doppelfeld, wir werden uns nächste Woche dann noch ein bisschen ausführlicher drum kümmern. Heute spielen auch noch Kevin Kravitz und Andreas Mies gegen Rohan Bopanna und Denis Shapovalov, weil die mussten letzte Nacht dann auch nochmal antreten, die beiden, und haben ihre erste Runde dann auch überstanden. Also, das in den nächsten Tagen. Morgen wird es kein Daily geben, kein Breakfast at Flushing. Wir werden uns am Montag wieder melden mit allen Matches, die es am Sonntag gegeben hat, und mit den besten Matches dann vom Samstag werden wir dann auch noch analysieren. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns, wie eben schon gesagt, auf Facebook, Instagram und Twitter. Und dann können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.